durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Im Mittelpunkt diesmal das 20. und das 21. Kapitel des alttestamentlichen Buches Hiob. Das große Rededuell zwischen Hiob und seinen drei Freunden geht in die nächste Runde. Obwohl mittlerweile schon ziemlich harte Worte gefallen sind, geht die Suche nach der Ursache für Hiobs Leid weiter. Unverdrossen halten seine Freunde an ihrer Vermutung fest, dass er sich an Gott versündigt haben muss und dass Gott ihn deshalb so in die Mangel nimmt. Hiob dagegen behauptet, nichts getan zu haben, was Gottes Zorn heraufbeschworen haben könnte. Der Verlust seiner Kinder und seines Besitzes bringt Hiob sogar dazu, das scheinbar so ungerechte Handeln Gottes zu beklagen. Obendrein sorgt Hiobs schlechter Gesundheitszustand dafür, dass seine Nerven wirklich blank liegen. Nachdem Hiobs Freunde Eliphas und Bildad bereits zum zweiten Mal eine Rede gehalten haben, meldet sich nun auch Zophar ein zweites Mal zu Wort. Schon seine erste Rede war durch einen besonders aggressiven Tonfall gekennzeichnet. Ob sich Zophar seinem Freund Hiob gegenüber wohl auch weiterhin so unerbittlich zeigen wird? Im Zusammenhang mit Zophars erster Rede hatte ich ihn als einen Mann charakterisiert, der sich vermutlich gern auf die Naturgesetze beruft und dabei Gott irgendwie außen vor lässt. Wer beispielsweise den Himmel und die Erde erschaffen hat, das interessiert ihn nicht wirklich. Viel wichtiger ist ihm, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der Mond und die Sterne auf und wieder untergehen. Schade, dass er Gott nicht als den Urheber der Naturgesetze betrachtet, sondern fast schon wie einen Gefangenen der Naturgesetze. Denn seiner Meinung nach tut Gott nichts, was einen von ihm abgesteckten Rahmen überschreitet. Für Wunder zum Beispiel gibt es in Zophars Vorstellungswelt keinen Platz. Wäre Zophar zur Zeit des Neuen Testaments auf die Welt gekommen, hätte er mit der Botschaft des Evangeliums bestimmt seine liebe Not gehabt, weil sein Wissen über den gerechten Gott nicht so recht zusammenpassen würde mit dem Gnadenangebot Gottes durch Jesus Christus. Hiob gegenüber zeigt er sich auf jeden Fall von seiner harten Seite. Aus der Tatsache, dass Hiob unsägliches Leid zu ertragen hat, zieht er messerscharf die Schlussfolgerung, dass er jede Menge auf dem Kerbholz haben muss. Deshalb sind auch die allerschlimmsten Schicksalsschläge aus seiner Sicht gerade schlimm genug, nämlich als Bestrafung. In den ersten Versen von Kapitel 20 nimmt Zophar übrigens Bezug auf Hiobs Antwortrede an Bildad. Darin hatte Hiob ganz am Schluss alle drei gewarnt, dass das Gericht Gottes auch sie treffen könnte. Nun wird also berichtet, da antwortete Zophar von Nama und sprach, darum muss ich antworten und deswegen kann ich nicht schweigen, denn ich muss hören, wie man mich schmäht und tadelt. Aber der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten. Weißt du nicht, dass es alle Zeit so gegangen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, dass das Frohlocken der Gottlosen nicht lange währt? Und die Freude des Ruchlosen nur einen Augenblick? Seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, verhält es sich so, betont Zophar, als ob er mit diesem Argument verhindern wollte, dass irgendjemand Stellung bezieht gegen seine vorgefasste Meinung, wonach Hiob ein gottloser Halunke ist. Dass es einem solchen Menschen schlecht ergehen muss, ist für ihn sozusagen ein Naturgesetz. Weiter ab Vers 6. Wenn auch sein Scheitel in den Himmel reicht und sein Haupt an die Wolken rührt, so wird er doch für immer vergehen wie sein Kot, und die ihn gesehen haben, werden sagen, wo ist er? Wenn ich in meinen Gedanken allein die Gewaltherrscher der letzten 2000 Jahre aufmarschieren lasse, da kommt ein ganzes Heer an Menschenschindern zusammen. Zu ihren Lebzeiten dachten sie, ihre Scheitel würden bis an den Himmel reichen und ihr Ruhm sei unvergänglich. Doch heute denkt man mit Abscheu an sie. Oder man muss in einem Geschichtsbuch nachschlagen, weil man sich nicht mehr erinnern kann, wodurch sie denn damals von sich reden gemacht haben. Im Grunde ein tröstlicher Gedanke. zu wissen, dass das Böse auf Erden keinen Bestand haben wird. Doch im Falle Hiobs ein völlig unangebrachter Gedanke. Sein Freund Zophar rückt ihn hier doch tatsächlich in die Nähe von Menschen, die Abscheuliches getan haben, ohne auch nur irgendeinen Beweis auf den Tisch zu legen. Doch allein die Tatsache, dass Hiob viel Leid ertragen muss, ist für Zophar Beweis genug. Er kann gar nicht genug davon bekommen, Hiob Angst einzujagen, und malt ihm weiter vor Augen, was auf einen gottlosen Menschen alles zukommt. Weiter ab Vers 8. Wie ein Traum wird er verfliegen und nicht mehr zu finden sein, und wie ein Nachtgesicht verschwinden. Das Auge, das ihn gesehen hat, wird ihn nicht mehr sehen, und seine Stätte wird ihn nicht mehr schauen. Seine Söhne werden bei den Armen betteln gehen, und seine Hände müssen seine Habe wieder hergeben. Sind auch seine Gebeine voll Jugendkraft, so muss sie sich doch mit ihm in den Staub legen. Wenn ihm auch das Böse in seinem Munde wohlschmeckt, dass er es birgt unter seiner Zunge, dass er es hegt und nicht loslässt und es zurückhält in seinem Gaumen, so wird sich doch seine Speise verwandeln in seinem Leibe und wird Otterngift in seinem Bauch. Soweit die Verse 8 bis 14. An dieser Stelle möchte ich kurz daran erinnern, wie Hiob im vorangegangenen Kapitel seine Freunde fast flehentlich gebeten hat: Erbarmt euch über mich, erbarmt euch meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Diese Bitte hat Zophar geflissentlich überhört. Und dann war da ja auch noch Hiobs Gewissheit, die er mit den Worten zum Ausdruck brachte: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Auch diese Glaubensaussage hat Zophar in keinster Weise beeindruckt. Er fühlt sich einfach nur von Hiob beleidigt und vergleicht dessen Schicksal mit dem bitteren Los eines gottlosen Menschen. Beide erleben, wie ihnen alles, was ihnen wert und wichtig war, schließlich weggenommen wird. Und der Grund dafür ist ihre Bosheit, ihr Stolz und ihre Überheblichkeit, die sie vorher an den Tag gelegt haben. So jedenfalls die Überzeugung Zophars. Und da er sich nun schon mal warm geredet hat, malt er weitere Schreckgespenster an die Wand, um Hiob endlich in die Knie zu zwingen. Ich lese weiter ab Vers 15. Die Güter, die er, der Gottlose, verschlungen hat, muss er wieder ausspeien, und Gott treibt sie aus seinem Bauch heraus. Er wird Otterngift saugen, und die Zunge der Schlange wird ihn töten. Er wird nicht sehen die Ströme noch die Bäche, die mit Honig und Milch fließen. Er wird erwerben und doch nichts davon genießen und über seine eingetauschten Güter nicht froh werden. Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen. Er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht erbaut hat. Denn sein Wanst konnte nicht voll genug werden. Mit seinem köstlichen Gut wird er nicht entrinnen. Nichts entging seiner Fressgier. Darum wird sein gutes Leben keinen Bestand haben. Wenn er auch die Fülle und genug hat, wird ihm doch Angst werden. Alle Gewalt der Mühsal wird über ihn kommen. Eigentlich müsste Zophar seinen Freund Hiob jetzt nur noch fragen: Erkennst du dich in all dem wieder? Dann weißt du jetzt endlich, warum Gott dir alles weggenommen hat. Deine Kinder, deinen Wohlstand und sogar deine Gesundheit. Doch damit noch immer nicht genug. Nach dem Verlust verschiedener irdischer Dinge wird der Gottlose und damit selbstverständlich auch Hiob außerdem noch den Zorn Gottes ganz direkt zu spüren bekommen. So jedenfalls behauptet Zophar. Weiter ab Vers 23. Es soll geschehen, damit er, der Gottlose, genug bekommt, wird Gott den Grimm seines Zorns über ihn senden und wird über ihn regnen lassen seine Schrecknisse. Flieht er vor dem eisernen Harnisch, so wird ihn der eherne Bogen durchbohren. Es dringt das Geschoss aus seinem Rücken, der Blitz des Pfeiles aus seiner Galle. Schrecken fahren über ihn hin. Alle Finsternis ist für ihn aufgespart. Es wird ihn ein Feuer verzehren, das keiner angezündet hat, und wer übrig geblieben ist in seiner Hütte, dem wird's schlimm ergehen. Der Himmel wird seine Schuld enthüllen, und die Erde wird sich gegen ihn erheben. Seine Ernte wird weggeführt werden, zerstreut am Tage seines Zorns. Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe, das Gott ihm zugesprochen hat. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 20. Zophar spuckt also Gift und Galle. dass Hiob noch immer behauptet, er hätte sich Gott gegenüber nicht versündigt, bringt ihn fast zur Raserei. Hiobs Gemütszustand und seine schlechte gesundheitliche Verfassung sind Zophar inzwischen praktisch egal. Er glaubt zu wissen, was Hiob auf dem Kerbholz hat, und er glaubt auch zu wissen, wie Gott darauf reagieren wird. Keinen Moment rechnet er damit, dass es für das Leid Hiobs auch eine ganz andere, eine überraschende Erklärung geben könnte. Mit Überraschungen rechnen, das gehört für mich zum Christsein auch fast dazu. Denn wann immer ich mit meinem Latein am Ende bin, hat Gott noch 1000 Möglichkeiten, um aus einer verfahrenen Situation etwas Gutes zu machen. Zophars Denkweise, weil Gott so ist, muss er zwangsläufig so und so handeln, diese Denkweise ist mir fremd. Ja, selbst im Himmel werden wir wohl so manche Überraschung erleben. Dr. Bill Anderson, ein Pastor, der während meiner Studentenjahre ein großes Vorbild für mich war, er wollte die Christen in seinem Umfeld gern dafür sensibilisieren. So sagte er beispielsweise zu einem Mitarbeiter, der in der Sozialarbeit tätig war: Stellen Sie sich vor, Sie kommen eines Tages zu Gott in den Himmel, und dort erfahren Sie, dass man als Christ auch dann Gnade vor Gott findet, wenn man sich nicht, so wie Sie, für andere Menschen engagiert. Würde Sie das nicht ziemlich ärgern? Überhaupt nicht, antwortete der Mann. Ich würde Jesus Christus erzählen, wie sehr ich manchen Leuten helfen konnte. Und wenn Ihr Leben dadurch nicht ganz so beschwerlich war, dann war mein Dienst aller Mühen wert. Eine wunderbare Einstellung, wie ich finde. Denn sie macht deutlich, dass wir angesichts der Ewigkeit unser Leben hier auf der Erde trotzdem nicht geringschätzen sollten. Zumal Gott hier wie dort womöglich so manche Überraschung für uns bereithält. Womit wir wieder bei Zophar wären, dem Freund oder ehemaligen Freund Hiobs, der offensichtlich meint, Gott würde nach ganz bestimmten Regeln funktionieren. Und deshalb sei ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als Hiob für seine vermeintlichen Sünden zu bestrafen. Wir erreichen nun im Hiob-Buch das Kapitel 21. Hier folgt sogleich die Antwort Hiobs an Zophar. Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, einfach zu schweigen, doch Hiob fühlt sich gedrängt, seinem Ärger über die Anschuldigungen Zophars Luft zu machen. Wieder spricht er von seinem Wunsch, seine Unschuld vor einem Gericht beweisen zu können. Den Ausführungen Zophars, was mit einem gottlosen Menschen passieren wird, stimmt er zwar grundsätzlich zu, aber was hat das alles mit ihm, mit Hiob zu tun? Hier die ersten 3 Verse aus Kapitel 21. Hiob antwortete und sprach: Hört doch meiner Rede zu und lasst mir das eure Tröstung sein. Ertragt mich, dass ich rede, und danach spottet über mich. Das ist wieder einmal Sarkasmus pur. Hiob schlägt vor, seine 3 Freunde sollten ihm doch bitteschön wenigstens einmal richtig zuhören und erst dann anfangen zu spotten. Das würde er dann schon als Tröstung empfinden. Vers 4. Geht denn gegen einen Menschen meine Klage, oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Hier betont Hiob, wie wichtig es für ihn ist, seine Unschuld zu beweisen. Denn letztlich geht es darum, warum Gott ihm so übel mitspielt. Doch Klage gegen Gott zu führen, ist ein wirklich sehr mutiges Unterfangen. Vers 5. Kehrt euch her zu mir. Ihr werdet erstarren und die Hand auf den Mund legen müssen. Mit anderen Worten, seht mich an. Wenn ihr in das Angesicht eines Mannes blickt, das von Geschwüren übersät ist, wird euch das nicht die Sprache verschlagen? Und weiter, wenn ich daran denke, so erschrecke ich, und zittern kommt meinen Leib an. Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Ihr Geschlecht ist sicher um sie her, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Ihr Haus hat Frieden ohne Furcht, und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Ihr Stier bespringt, und es missrät nicht. Ihre Kuh kalbt und wirft nicht fehl. Soweit erstmal die Verse 6-10. Wie es scheint, will Hiob hier die Schwarz-Weiß-Malerei Zophars in Frage stellen. Nicht allen Gottlosen geht es schlecht. Nicht alle leiden unter ihren Sünden. Ganz im Gegenteil. Vielen geht es ausgesprochen gut, und sie genießen ihr Leben. Und keineswegs ist es so, dass alle früh verschmachten und einem grässlichen Tod erliegen. Nicht wenige werden steinalt und vererben später ihr Hab und Gut an ihre Kinder, die dann ebenfalls ein schönes Leben genießen. Weiter ab Vers 11. Ihre kleinen Kinder lassen sie hinaus wie eine Herde, und ihre Knaben springen umher. Sie jauchzen mit Pauken und Harfen und sind fröhlich mit Flöten. Sie werden alt bei guten Tagen, und in Ruhe fahren sie hinab zu den Toten. Auch wenn Hiob keine genaue Vorstellung davon hat, was nach dem Tod passieren wird, so deutet er doch an, dass manch Gottloser selbst im Tode seine Ruhe finden wird. Dass es nicht gerecht zugeht auf dieser Welt, das habe ich auch schon als kleiner Junge festgestellt. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, und da hat man manchmal gesagt, die größten Trunkenbolde besitzen die größten Bauernhöfe. Wie das sein kann, warum Gott das zulässt, das hat die Menschen wohl zu allen Zeiten beschäftigt. David zum Beispiel wird in Psalm 37 mit den Worten zitiert, »Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt«, und er machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Man hört richtig heraus, wie erstaunt David über diese Tatsache ist. Wie kann es sein, dass es einem gewalttätigen, gottlosen Mann so gut geht? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Allerdings kommt auch David zu dem Schluss, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass Gott solche Menschen irgendwann zur Rechenschaft ziehen wird. Irgendwann. Das ist das Problem, auch für uns heute. Schauen wir uns um in der Welt, so stellen wir fest, dass nicht selten die größten Despoten über den größten Reichtum verfügen. Ihre Taten schreien zum Himmel, aber sie scheinen ihr Leben zu genießen. Wenn es nun nach uns ginge, müsste Gott sie sofort in die Schranken weisen. Aber, wie Hiob, stellen wir resigniert fest, so ist es eben nicht. Ich lese weiter ab Vers 14. Und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Wer ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Oder was nützt es uns, wenn wir ihn anrufen? Das heißt, ein gutes Leben bringt einen gottlosen Menschen nicht dazu, Gott dankbar zu sein für all die guten Gaben, sondern es macht ihn hochmütig. Er meint, auf Gott verzichten zu können. Und auf diese Weise bringt ihn sein Reichtum immer weiter weg von Gott. Vers 16. Doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen, und der Rat der Gottlosen ist ferne von mir. Hiob distanziert sich also ausdrücklich von denen, die meinen, sie seien ihres eigenen Glückes Schmied. Ihre Art zu denken liegt ihm fern. Und tatsächlich ist Hiob mit seinem Wohlstand, den er früher besaß, anders umgegangen. Sonst hätte Gott bestimmt nicht über ihn gesagt, dass er fromm und rechtschaffen sei wie kein anderer. Die nun folgenden Verse 17 und 18 finde ich äußerst interessant, denn sie zeigen, dass sich Hiob viele Gedanken gemacht hat über die Gottlosen und die Frommen und über Freud und Leid. Er neigt eben nicht, wie seine Freunde, zu voreiligen Schlussfolgerungen. Und so fragt er sie, wie oft geschieht's denn, dass die Leuchte der Gottlosen verlischt und ihr Unglück über sie kommt, dass Gott Herzeleid über sie austeilt in seinem Zorn, dass sie werden wie Stroh vor dem Winde und wie Spreu, die der Sturmwind wegführt. Äußerst selten geschieht das, stellt Hiob fest, und führt gleich noch ein Gegenargument an, das seinen Freunden sicher schon auf der Zunge liegt. Es lautet, Vers 19, Gott spart das Unglück des Gottlosen auf für dessen Kinder. Das heißt, nicht immer erfolgt die Bestrafung des Gottlosen sofort. Manches werden erst seine Nachkommen ausbaden müssen. Hiob selbst kann sich mit solchen Erklärungsversuchen jedoch nicht zufrieden geben. Er wünscht sich, Gott vergelte es ihm selbst, dass er's spüre. Seine Augen mögen sein Verderben sehen und vom Grimm des Allmächtigen möge er trinken. Denn was liegt ihm an seinem Hause nach seinem Tode, wenn die Zahl seiner Monde zu Ende ist? Anders ausgedrückt, wen interessiert es schon, wenn erst die Nachkommen eines gottlosen Menschen bestraft werden? Das kann doch auch nicht in Gottes Interesse liegen. Und dann äußert Hiob, ja, ein Stück weit Unverständnis darüber, warum Gott es trotzdem dem Gottlosen oft so gut gehen lässt, während mancher Fromme im Leid versinkt. Allerdings gibt Hiob freimütig zu, dass seine Weisheit nicht an Gottes Weisheit heranreicht und dass er die Sache deshalb nicht richtig beurteilen kann. Weiter ab Vers 22. Wer will Gott Weisheit lehren, der auch die Hohen richtet? Der eine stirbt frisch und gesund, in allem Reichtum und voller Genüge. Sein Melkfass ist voll Milch und sein Gebein wird gemästet mit Mark. Der andere aber stirbt mit verbitterter Seele und hat nie vom Glück gekostet. Und doch liegen beide miteinander in der Erde, und Gewürm deckt sie zu. Soweit die Verse 22 bis 26. Nachdem Hiob dargelegt hat, dass Gottes Handeln nicht immer zu durchschauen ist, wendet er sich wieder direkt an seine Freunde. Eigentlich müssten sie ihm doch zustimmen, aber er vermutet, dass sie an ihrer vorgefassten Meinung festhalten und ihn weiterhin für einen Sünder halten werden, der von Gott hart bestraft wird. Weiter ab Vers 27. Siehe, ich kenne eure Gedanken und eure Ränke, mit denen ihr mir Unrecht antut. Denn ihr sprecht, wo ist das Haus des Fürsten und wo ist die Hütte, in der die Gottlosen wohnten? Habt ihr nicht befragt, die des Weges kommen, und nicht auf ihre Zeichen geachtet, dass nämlich der Böse erhalten wird am Tage des Verderbens und am Tage des Grimms bleibt? Wer sagt ihm ins Angesicht, was er verdient? Wer vergilt ihm, was er getan hat? Wird er doch zu Grabe geleitet, und man hält Wache über seinem Hügel. Süß sind ihm die Schollen des Grabes, und alle Menschen ziehen ihm nach, und die ihm vorangehen, sind nicht zu zählen. Wie tröstet ihr mich mit Nichtigkeiten, und von euren Antworten bleibt nichts als Trug. Soweit der letzte Abschnitt von Kapitel 21. Hiob appelliert also an seine Freunde, nicht an ihrer vorgefassten Meinung festzuhalten, sondern ihre Augen zu öffnen für das, was außerhalb ihres eigenen Erfahrungshorizonts passiert. Dann werden sie erkennen, dass der Gottlose und Böse nicht immer gleich bestraft wird und dass man umgekehrt aus der Tatsache, dass es einem Menschen schlecht geht, nicht gleich folgern darf, er würde von Gott für seine Sünden bestraft werden. Möge Hiobs Appell nicht nur von seinen drei Freunden, sondern auch von der christlichen Gemeinde gehört werden. Denn auch Christen neigen dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen. Jesus selbst hat das einmal miterlebt und daraufhin die Anwesenden gefragt: Erinnert ihr euch an die 18 Leute, die gestorben sind, als der Turm von Siloa einstürzte? Meint ihr, dass diese 18 schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Die Antwort Jesu darauf: ein klares Nein. Der lange Mittelteil des Buches Hiob verlangt uns einiges an Geduld ab. Immerhin haben wir den ersten und den zweiten Redezyklus bereits hinter uns gebracht. Das heißt, alle Freunde Hiobs sind zweimal zu Wort gekommen und jedes Mal hat Hiob mit einer eigenen Rede darauf geantwortet. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel beginnen wir mit dem letzten Redezyklus, der jedoch unvollendet bleiben wird. Denn Zophar hat gewissermaßen Sendepause. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse und Gottes Segen mit Ihnen.